Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch.
Roger gegen Markus, an diesem Montag gibt es einen gewaltmässigen Aufstand von der Jugend und gibt es Lockerungen am Mittwoch vom Bundesrat. Credit Suisse und seine Milliardenflops, wie ist das einzuordnen? Und die SRG in der Krise, wird sich Generaldirektor Marchand halten können? Und wenn nicht, was kommt dann? Also Aufstand von der Jugend, so hat es geheißen, Krawall in St. Gallen, beführt von der Boulevardmedien, Blick TV 20 Minuten, hat die SRG grossflächig darüber berichtet, teilweise alarmistisch, 10 von 10, Arena und weitere Sendungen. Viele reden schon von einer neuen Jugendbewegung, vergleichbar also mit 1980. Und Corona-Kritiker hoffen sich dadurch offensichtlich Rückgewinn für ihre Anliegen als Beweis für die Notlage von einer ganz wichtigen, eben der jungen Bevölkerungsgruppe. Ist das eine gute Zusammenfassung, Markus?
Das ist präzis wie immer und sehr ausgewogen und einfach ganz gut.
Ja, eben also, eigentlich, das ist das, was ihr braucht, oder? Genau das haben die gebraucht,
nein,
oder?
Nein, es passiert ja nichts. Das war ein bisschen Mumpitz gewesen. Soviel ich weiss, haben sie in Winterthur, ist das Schweizer Fernsehen aufgefahren, der Blick war dort gewesen, alle haben gewartet und gewartet und gewartet und ist einfach nichts passiert. Nein, ich glaube, unsere heutige Jugend ist nicht so, dass sie gross rebellieren. Ich glaube, St. Gallen ist vielleicht eher ein Ausreißer gewesen, was es gegeben hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Widerstand bei den Jungen so wahnsinnig gross ist. Die Jungen sind sicher ermüdet und erschöpft und frustriert, das kann alles sein, aber dass es da Rebellion gibt, das glaube ich nicht.
Eben, man hat es ja fast schon befeuert und auch gehofft, dass es Action gibt am Wochenende, Zürich-Winterthur am letzten Wochenende. Im Netz ist gross darüber berichtet worden und dann ist fast nichts passiert. Aber es geht ja dort um eine ganz kleine Minderheit. Und solche Anlässe sind ja vor allem Anziehungspunkt für Radau-Brüder, ist meine Meinung. Kennen wir schon von Fußballspielen. Das ist aber ein falscher Ansatz, wenn man sich auf Radau-Gruppen konzentriert. Nicht Gewalt ist das Thema, oder müsste das Thema sein, Marco, sondern die Nichtbefolgung von vielen Massnahmen in einer warmen Jahreszeit, wenn die Leute in den Parks am See und an der Limit sind. Vor allem die Jungen, die müssen das machen. Und ich glaube, auf das müssen wir sich einstellen. Ja, gut, und nicht auf die potenziellen Gewaltmomente.
Gut, also erstens wissen wir ja selber, wie die Medien funktionieren. Der 1. Mai war auch immer sehr wichtig für uns, weil es ein bisschen Gewalt gegeben hat. Das ist halt Action, das finden die Medien interessant, das eine. Aber das andere ist ja, dass die Jungen ja sich auf eine andere Art wehren. Das weißt du auch, zum Beispiel in Zürich am See hast du einfach einen unglaublichen Auflauf jetzt von jungen Leuten, alle ohne Maske, alle ohne Abstand und so weiter.
Nein.
Also ich, wir haben jetzt die Woche, das Wochenende einen vorbeigeschickt, der ist ziemlich lang dort gewesen, hat zugeschaut, die meisten Regeln werden nicht eingehalten, die Polizei ist zwar sehr präsent, deshalb gibt es keine Ausschreitung und nichts. Aber grundsätzlich ist, look, das wissen wir ja jetzt alle, also wenn es jetzt noch lang wärmer wird, jetzt haben sie ein bisschen Glück, jetzt ist wieder kalt, dann geht sowieso niemand raus, aber wenn es dann wieder wärmer wird, dann werden sehr viele Jugendliche einfach rausgehen und sich einfach nicht mehr an die Regeln halten, weil du kannst es einfach, das haben wir schon ein paar Mal besprochen und ich habe es immer wieder gesagt, du kannst das nicht einfach die ganze Zeit verlängern, es geht nicht, das Regime.
Gut, und ich glaube, das wissen jetzt auch die meisten und auch deutsche Virologen haben gerade wieder bestätigt, dass die Ansteckungen vor allem in Innenräumen stattfinden. Der grosse nationale Streitpunkt war ja die Skiterrasse, jetzt auch noch die Restaurantterrasse. Und dort habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, hat der Bundesrat psychologisch falsch reagiert und auch sachlich falsch reagiert. Der Lukas Engelberger ist jetzt der Präsident von der kantonalen Gesundheitsdirektoren. Er hat auch gesagt, er ist auch für die Öffnung dieser Terrassen. Und ich glaube, das kommt am Mittwoch, Markus, oder?
Kann sein, dass das kommt, aber Restaurant glaube ich immer noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Bundesräte immer noch zu fest eingeschüchtert sind und das Gefühl haben, sie hätten es nachher nicht mehr im Griff. Sie schauen auch wahnsinnig stark aufs Ausland. Ich habe so das Gefühl, sowohl Frankreich wie auch Deutschland sind eigentlich fast wichtiger jetzt für die Politik vom Bundesrat als der innenpolitische Druck, weil sie haben jetzt das schon lange so lange ausgehalten, obwohl eigentlich überall eine grosse Missstimmung ist. Also, ja, ich wäre nicht überrascht, wenn da keine Lockerungen kommen.
Ich glaube schon, aber ich meine, die Methoden, die jetzt angewendet werden, werden immer grotesker. Der SVP-Präsident hat gesagt, wir werden die FDP-Bundesrat abwählen, wenn sie nicht auf SVP-Linie gehen. Also hat sie eingeschüchtert, hat ihnen drohen. Und du als grosser FDP-Kritiker, die machen ja alles falsch, sagst du da in dieser Sendung seit Jahren. Ist das die richtige Methode? Ist das ein Erfolgsversprechen, wenn man so vorgeht wie der Herr Chiesa?
Also bei der Karin Keller-Sutter, die einen ganz starken Anti-SVP-Reflex hat, wird das sicher dazu führen, dass sie jetzt ganz Gegenteil wird machen. Ich habe das Gefühl, das wird bei den Lockerungen nicht viel helfen. Gleichzeitig muss ich sagen, hat natürlich die GESA, erstens hat das auch so einen Punkt, dass ich verstehe nicht, dass die beiden freisinnigen Bundesräte da nicht deutlicher sich anders äußern und irgendwie sagen, hey, jetzt also die Wirtschaft muss wieder laufen. Das ist ja die sogenannte Wirtschaftspartei, die offensichtlich sich überhaupt nicht mehr votiert, um irgendwelche wirtschaftlichen Anliegen zu sagen. Aber das andere ist eben, es gibt natürlich eine Paranoia in der FDP und die beiden Bundesräte, das weiss man, die sind zurzeit, die bekämpfen sich. Das weiss man auch, weil beide haben Angst, dass in den nächsten Wahlen die FDP so runtergeht, dass sie eben einen Sitz verlieren müssen. Und jetzt ist im Prinzip ein bisschen das Gleiche passiert, was früher bei der CVP passiert ist, zwischen Ruth Metzler und Josef Theiss seinerzeit, dass die beiden anfangen, um den einzelnen Sessel, den es noch gibt, einen Sesseltanz zu veranstalten. Und von dem her, ich meine, der Gesa weiss das auch. Das wissen alle in Bern. Und das ist der Grund natürlich, warum die Drohung von der SVP schon auch noch eine gewisse Wirkung hat, eher eine psychologische, dass die beiden Bundesräte einfach noch mehr Angst haben, dass sie abgewählt werden.
Genau, aber sie werden wahrscheinlich kaum auf die SVP hoffen, weil sie müssen dann vor allem auch gewählt werden von den anderen. Aber etwas anderes hat Schlagzeilen gemacht. Der Valentin Vogt, der Chef vom Arbeitgeberverband, hat gesagt, wir könnten, wenn die Risikogruppen geimpft sind, mit 20 bis 30'000 Ansteckungen leben. Hat einen Aufstand gegeben. Also, man ist also wirklich paralysiert fast gewesen von dem bei den Wissenschaftlern, weil sie gesagt, das geht gar nicht. Er hat dann gesagt, die Risikogruppen ist wahrscheinlich von der alten Definition ausgegangen, über 75, aber heute weiss man in den Spitälern, sind es vor allem die 50- bis 70-Jährigen. Economy Suisse hat dann auch noch gesagt, sie sind auch dieser Meinung, sind jetzt aber in der Zwischenzeit zurückgeklebt. Ich finde das skandalös. Was meinst du zu dem Valentin?
Ich finde es sehr gut.
Kennst du ihn?
Ja, ah. kenne ihn gut. Bin nicht immer einverstanden gewesen. Ich war ja dort im Ausschuss noch gewesen vom Arbeitgeberverband, wo ich seinerzeit im Medienverband tätig war und von dort kennen relativ gut. Bin nicht immer einverstanden gewesen mit allem, was er gesagt hat, aber jetzt hat er vollkommen recht. Das ist ja der Witz. Ich meine, wenn wir schon die Risikogruppen jetzt sehr gezielt impfen und bald ist das abgeschlossen, dann ist es völlig eine andere Situation, weil die Leute, die jünger sind und nachher ins Spital kommen, die haben meistens auch einen guten Verlauf. Es ist einfach eine Tatsache. Ich meine, ich habe die Zahlen jetzt auch gestern wieder gebracht. Von all diesen 9'000 und mehr Toten, die wir hatten, 215 sind unter 60. Es ist nicht eine Krankheit, die Leute massiv bedroht, die unter 60 sind. Und auch die Auslastung der Spitäler ist einfach kein Problem zurzeit. Wir haben zurzeit 20% von unseren Intensivbetten sind ausgelastet mit Corona-Patienten. Da ist noch so viel Luft nach oben. Da können wir ein anderes Regime durchsetzen. Das hat der Valentin Vogt völlig recht.
Also warum bin ich nicht überrascht? Du bist wirklich jetzt ein Extremist in dieser Frage. Weil stell dir vor, wenn wir 30'000 haben pro Tag, in welches Land können wir dann noch reisen? Kein Land würde den Markus Sommer aufnehmen, weil wir wären der Paria von Europa, wir wären Aussätzige in Europa. Das ist eine Katastrophe.
Das ist eine gute Rolle.
Und dass du... Was? Das ist eine gute Rolle.
Ja, sicher.
Aber nicht in dem
wenn alle anderen Länder so viel Blödsinn machen, wäre es ja gut, wir würden mit einem guten Beispiel vorausgehen. Und für die meisten Leute können übrigens jetzt nicht reisen. Es ist ekelhaft. Also so
nein, aber mit 20 bis 30'000 kannst du nie nicht mehr rein.
Nein, Marco. Jetzt, aber wir haben ja 20 bis 30'000. Das ist jetzt
aber
das ist aber auch wieder einfach eine Zahl, wo Gott verdeckelt. Einfach, wir haben keine Ahnung, die Fälle sind jetzt total runtergegangen. Wir haben kein Problem in den Spitälern. Was wollt ihr denn? Wollt ihr jetzt einfach nochmal 5 Jahre so weitermachen? Ich verstehe das nicht.
Was heisst Wunder? Ich sage dir auch nicht Wunder.
Du tust jetzt das vertreten. Du vertrittst das.
Der Vogt, ja, der Vogt hat die Zahl in den Raum gestellt. Nicht ich oder du oder irgendein anderer.
Du hast vorhin gesagt, wir sind der Paria in Europa. Das ist doch eine ganz klare Haltung. Du warnst vor dem. Du willst das nicht. Und das heisst,
bei diesen Zahlen würde man uns nie mehr einreisen lassen.
So what?
Komm. Ja, das ist klar. Also du, das letzte gallische Dorf, das dann einfach untergeht und so. Grässlich.
Wieso?
Reden wir doch über
das gallische Dorf ist nicht untergegangen. Es ist immer noch wie Asterix und Obelix, wie steht es immer noch. Ich weiss gar nicht, was du
gut
hast.
Also, aber nehmen wir doch den Fall von Sardinien. Im März war es fast Corona-frei gewesen und dann hat die Lega-Regierung, das ist die SVP von Italien, gesagt, jetzt machen wir auf und jetzt haben sie die höchsten Werte in Italien, haben rote Zone von einer weißen zu einer roten Zone und gefährdet durch das das die Sommersaison. Bist denn du nicht lernfähig? Schaust denn du nicht nach
dort an,
wo es passiert?
Bist du nicht lernfähig? Ich verstehe nicht, dass du immer noch das Gefühl hast, Lockdown, das ist absolut aller Weltmittel. Und wir haben keine Kosten. Das ist überhaupt kein Problem. Wir können die Leute einsperren, die Alten einsperren, die Jungen einsperren, die Wirtschaft kaputt machen. Ist alles
bist
kein
du eingesperrt?
Problem.
Bist du eingesperrt?
Es sind sehr viele Alte in den Altersheimen faktisch eingesperrt worden, praktisch ein Jahr lang. Ich kenne jemanden, der sehr, sehr gut im Kontakt war mit seiner Mutter, die jetzt leider gestorben ist. Hey, Roger, was hier abgegangen ist, ist nicht gut. Und wir müssen jetzt mal aus dem rauskommen. Und es hat keinen Sinn, dass man die ganze Zeit über irreale Zahlen reden. Für was impfen wir denn eigentlich? Im Prinzip habe ich das Gefühl, wir können nachher bei 99% impfen und die Leute haben immer noch das Gefühl, Corona ist ein Problem. Das geht nicht. Das ist nicht eine gute Politik.
Also, Tatsache ist, bei uns sind etwa 10% geimpft. In Großbritannien sind es schon viel mehr. Und dort hat man also die Leute nur einmal geimpft, um möglichst viele Leute zu erreichen. Und hat einen harten Lockdown gemacht, Team Boris Johnson, mit dem Effekt, dass dort die Inzidenzzahlen bei 20 sind, bei uns bei 140. Und jetzt können sie aufmachen. Du musst das auch dementieren, dass das der Erfolg
ist. Wie tust du Frankreich erklären? Frankreich hat seit dem August einen harten Lockdown. Die Zahlen
Nein.
gehen nicht runter. Roger, es ist einfach, hör mal auf mit diesen blöden Dingen. Es ist bei Lockdowns, ist
was heisst blöd?
Du hast alles. Du hast Länder, die einen harten Lockdown hatten und die Zahlen gehen rauf. Du hast einen Lockdown, der hart ist und die Zahlen gehen runter. Du hast immer alles. Es sind ganz andere Faktoren, die wahrscheinlich entscheidend sind für das.
Nein, es ist ja bewiesen in Portugal, in Irland, jetzt in Sardinien, überall und jetzt in Großbritannien.
Wie tust du Schweden, begründen? Schweden hat nie einen harten Lockdown gehabt. Die Zahlen sind besser als in England, in Frankreich, in Spanien, in Belgien. Und das sind alles Länder mit hartem Lockdown. Schweden hat das nicht gehabt, hat bessere Zahlen. Wie tust du denn das erklären? Hör doch auf.
Ich tue
in Amerika
so erklären.
Haben wir es auch schon ein paar Mal durchgemacht.
Komm,
Texas hat aufgemacht. Die Fallzahlen gehen nicht auf. Kalifornien hat ganz einen harten Lockdown gehabt, die Zahlen von Florida. Und Kalifornien unterscheidet sich praktisch nicht, obwohl die Politik vollkommen unterschiedlich war.
Müssen wir jetzt das alles machen? Müssen wir einfach wiederholen und sagen, dass Schweden fast 10-mal mehr Tote hat als Finnland und Norwegen?
Aber nicht als Frankreich. Frankreich hat viel mehr Tote als Schweden. Wie erklärst du denn das? Warum geht denn das?
Weil wahrscheinlich die Franzosen eine andere Lebenseinstellung haben.
Okay.
Und man hat heute jetzt gerade wieder können lesen, die Pariser, die machen ihre Party, weil man macht das in Frankreich. Man geht essen, in Innenräumen etc. Und die Leute in Finnland und in Norwegen, und das ist, man muss immer Sachen vergleichen.
Und die Engländer sind auch so ein Partyvolk, die ganze Zeit draussen hockt und keine Disziplin hat. Das ist doch, macht doch keinen Sinn. England hat auch hohe schlechte Zahlen immer gehabt, obwohl sie einen harten Lockdown haben.
Nein, jetzt haben sie den Lockdown gehabt und jetzt ist es
jetzt
wieder viel besser.
Geimpft, ja, wie sie geimpft sind, das ist viel wichtiger gewesen.
Beides zusammen. Okay, wir werden uns da nicht einig, aber dass du ein Fan bist von dem, ich kenne leider nicht so gut, oder Gott sei Dank nicht so gut, den Valentin Vogt. Ein unempathischer, unhöflicher, uncharmanter Typ, gut. Wie man sie nur selten trifft in der
ich
Etage.
Ich habe nicht gesagt, ich bin Fan. Ich habe gesagt, ich bin mit vielen Sachen nicht einverstanden gewesen bei ihm. Ja. Und habe gesagt, er hat jetzt in dieser Sachfrage recht. Wegen dem bin ich noch nicht ein Fan. Aber wenn du willst, dass ich der Fan bin von Valentin Vogt.
Nein, so ich, es hat mich einfach nicht überrascht, dass so ein unempathischer Mensch so harte, unsinnige
ich so
Sachen rauslässt.
Ja, genau, weil ich auch so ein Hardliner bin. So ein
du
brutaler,
versuchst.
Unsympathischer Hardliner.
Nein, du bist ein sympathischer Hardliner. Macht es viel schlimmer.
Ja, genau.
Okay, reden wir über Credit Suisse. Urs Roder ist seit 17 Jahren bei der Bank, seit 10 Jahren Präsident vom Verwaltungsrat, tritt jetzt altershalber in diesem Monat zurück. Zum Schluss sind noch zwei Bomben, Riesenbomben hochgegangen. Archegos 4 Milliarden abgeschrieben. Man hat spät reagiert, tölpelhaft sich verhalten. Anders als Goldman Sachs und Morgan Stanley, wie die Schweizer in Amerika sich immer schlecht verhalten haben im Bankwesen seit Jahrzehnten. Und dann noch kommt Greensill dazu. Weitere 2 bis 3 Milliarden. Und man kann sagen, es ist ja Pech, aber es ist, glaube ich, ein bisschen mehr als Pech, meiner Meinung nach. Offenbar haben die ganzen Systeme dort nicht funktioniert. Siehst du das auch so?
Ja, das kenne ich auch so. Also vor allem, finde ich, du hast das richtig gesagt, Goldman Sachs und Merrill Lynch und so weiter, alle die grossen Player an der Wall Street, die haben alle rechtzeitig können reagieren und Credit Suisse sind sie die Letzten gewesen im Umzug. Und das ist einfach klar, weil wir sind dort Schweizer und wir sind nicht in New York daheim und bei uns sind sicher auch nicht die besten Leute, die nachher für Credit Suisse in New York arbeiten. das, ich glaube, das, was UBS ja auch, UBS hat ja das auch müssen ganz bitter erfahren, dass du in Amerika als Schweizer Bank, kannst du nicht im Investmentbanking eine grosse Rolle spielen. Die Risiken sind unglaublich hoch. Und von dem her glaube ich, bei der Credit Suisse wäre es auch gut, sie würden sich wieder auf das besinnen, was sie sind. Sie sind eine Schweizer Bank und die Schweizer können gut Vermögensverwaltung. Investmentbanking ist nicht unser Steckenpferd. Auch wenn Credit Suisse, das ist ja das Tragische, letztes Jahr glaube ich etwa 40% vom ganzen Ertrag war aus dem Investmentbanking, sie haben eigentlich relativ noch Erfolg gehabt, aber man sieht jetzt bei den Risiken, das haben sie nicht im Griff.
Genau. Und dann, wenn es passiert, dann gibt man die Schuld der anderen. Der Thomas Gottstein, der CEO, hat gesagt, Schuld sind die Leute in Amerika. Was soll jetzt das wieder für eine Aussage sein? Das sind ja seine Leute in Amerika. Ja, kann sich doch mit dem nicht entschuldigen.
Also nein, vor allem zeigt eben das, was ich glaube, und das weisst doch genau gleich, wissen wir beide. Wenn du an der Wall Street schaffst, dann gehst du nicht zu der Credit Suisse arbeiten, sondern da gehen eher die moderat Talentierten gehen zu der Credit Suisse. Die ganz guten Leute gehen eben zu Goldman Sachs oder Bank of America, die gehen zu den richtig guten, grossen amerikanischen Banken. Das ist das Erste. Wir haben sicher mal nicht die besten Leute dort. Zweitens, die Schweizer werden jetzt auch nicht speziell informiert. Ich meine, das ist jetzt an der Wall Street, das ist ein riesen Netzwerk. Und wenn Goldman Sachs sagt, wir wollen das und das jetzt so schnell wie möglich verkaufen, dann können sie verkaufen, weil andere ihnen helfen, die eben ein anderes Mal etwas von ihnen bekommen haben. Und die Schweizer gehören nicht in das Netz rein. Und da schaut niemand, sondern am Schluss ist eben auch wieder Sesseltanz. Und die Schweizer stehen als Letzte einfach da und zahlen dann einfach.
Genau, und Lara Warner, Chefin vom Risikomanagement und Compliance, Warner heisst sie, also jetzt soll eigentlich die Warnerin vom Dienst sein, wenn Spitze erlaubt ist. Ist offenbar überfordert worden, hat falsch reagiert, ist schnell ins Wochenende gegangen, während die anderen ausgeladen haben, verkauft haben etc. und so weiter. Aber reden wir doch noch über den Usrone. Er ist auch charakterlich attackiert worden in der NZZ am letzten Sonntag, anonym. Ich bin mit ihm befreundet und ich kenne ihn anders. Nicht nur als Freund, wo er ist, sondern ich habe ihn auch erlebt bei Pro7Sat1, wo er funktioniert hat. Und dort war er schnell, kommunikativ, offen und so weiter. Und jetzt ist er beschrieben worden als einer, der fast schon autistisch sich bewegt und darum nicht richtig in dieser Position war. Und ich frage mich, ob man dann immer am Schluss, wenn es dann schief geht, und es ist vieles schief gegangen, haben wir gesagt, dann die Leute auch noch muss charakterlich so abwerten.
Gut, eben, du kennst ihn sehr viel besser als ich, aber erstens autistisch habe ich ihn nie empfunden. Er ist eben sehr kommunikativ, eher. Er ist wahrscheinlich sicher nicht die beste Besetzung gewesen als Bankpräsident, weil das ist er eigentlich auch nicht gewesen. Er ist auch nicht von der Ausbildung her und vom Lebensweg her ist er eigentlich kein Banker, sondern ist eben einfach
aber seit 17 Jahren ist er dort.
Ja, aber ich meine, die Bilanz ist schon sehr durchzogen. Also da müssen wir schon sagen. Absolut. Und er ist eine tragische Figur, weil er ist praktisch auch überall immer wieder in der Defensive gewesen, oder? Du hast nie das Gefühl gehabt, dass er der Herr der Dinge ist, sondern er springt immer noch auf einem Skandal nach dem anderen, muss immer wieder Feuerchen löschen und ist eigentlich nie, man hat auch nie das Gefühl gehabt, ehrlich gesagt, aber da kannst du besser beurteilen, dass er richtig glücklich ist in dieser Position. Also das ist jetzt nicht eine Position, wo man das Gefühl gehabt hat, leck du mir, der lebt dann auf, leck, der hat das Ziel von seinem Leben erreicht, das ist, was er kann, das ist, was er gern macht. Das habe ich jetzt von uns gesehen nie so empfunden.
Ja, natürlich. Die Film- und Fernsehwelt ist natürlich glamouröser. Hat auch viel schönere Schauspielerinnen, die man dort trifft. Habe ich auch erlebt. Ja, du, kann ich nachvollziehen.
Deshalb bist du auch zum Fernsehen gegangen.
Ja, genau, aber nicht in der Bank. Aber ich habe einfach das Gefühl, zu allem Pech kommt jetzt auch noch das Unglück dazu, dass er am Schluss so rausläuft und er wird wahrscheinlich mit dem in Erinnerung bleiben. Und das finde ich dann schon tragisch nach all diesen Jahren.
Das ist bitter. Aber eben, ich meine, er hat natürlich sehr viele Möglichkeiten auch rausgelassen, mal zu sagen, hey, jetzt ist glaube ich genug, ich könnte jetzt selber gehen und gehe jetzt in einem Zeitpunkt, wo es vielleicht ein bisschen besser aussieht. Er hat schon, eben am Schluss hat er schon wahnsinnig an dem Amt irgendwie gehangen und obwohl, eben, ich betone es noch einmal, er hat jetzt nicht so gewirkt. Weißt du, ein Oswald Grübel, hast du wirklich das Gefühl, das ist ein Bankier einfach aus Leidenschaft, mit Feuer,
ja,
das ist am richtigen
Trader,
Ort.
Ein ehemaliger Trader.
Ja, der hat Freude an dem und das hast du jetzt beim Usrone nicht so das Gefühl gehabt, sondern er war immer eine leidende Kreatur von Gott. So habe ich ihn in der Bank erlebt, ehrlich gesagt, von uns. Ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt. Ja, du bist ja jetzt eben, du hast ihn sicher in fröhlicheren Situationen erlebt, das kann man gut vorstellen. Ja. Aber in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt, einfach in der Öffentlichkeit hat Urs Rohner nicht gewirkt wie einer, der jetzt da Kopfendeckel an einer Position ist, die genau ihm entspricht.
Gut, aber trotzdem tut es mir jetzt leid für ihn, muss ich sagen, klar, dass das jetzt am Schluss noch passiert ist, kurz vor Torschluss. Der Hürdenläufer, der so viele Hürden in seinem Leben genommen hat, ist jetzt auf die letzte Hürde noch richtig
ausgefallen. Ja, ich würde es vielleicht noch ein bisschen historisch noch ein bisschen ausweiten. Oder? Ich meine, Credit Suisse hat ja nicht mit dem Urs Rohner so. Die Tragik von der Credit Suisse ist ja, dass sie seit längerer Zeit Nummer 2 ist in Zürich. Und wie sie Nummer 2 ist, wollen sie immer besser werden und säckeln da der UBS nach. Deshalb nehmen sie auch immer grössere Risiken. Oder? Das ist auch der Grund, warum ihnen solche Fehler häufiger passieren. Weil sie sind der Aussenseiter praktisch geworden. Was absurd ist, weil die Kreditanstalt ist ja eigentlich die Nummer 1 gewesen in Zürich. Das ist die Bank vom Zürichberg. Und ich finde, du siehst viel auch, wie eben der Zürichberg, was für ein Zustand der Zürichberg ist, wo du ja auch wohnst, wo, aber nicht, nicht die Bank besitzt.
Danke.
Nicht die Bank besitzt. Aber du weißt, was ich meine. Es ist schon auch eine Tragödie vom Zürichberg, wo absteigt. Oder? Die haben eine Bank und die Bank hat nicht mehr den gediegenen Ruf, den sie vielleicht vor 100 Jahren gehabt hat oder vor 50 Jahren noch, sondern sie säckeln jetzt immer der UBS nach, der Provinzbank aus Winterthur und aus dem Toggenburg. Das ist schon ist tragisch und sie schaffen es nicht mehr. Oder? Sie schaffen es nicht mehr. Die Credit Suisse kommt nicht mehr zur Ruhe.
Wenn wir schauen, was passiert, man redet ja, dass sie Teil des Geschäfts verkaufen. Man wird jetzt schauen, es kommt ein Portugies als neuer Präsident, der dann wahrscheinlich nochmal ganz heftig aufräumen am Schluss, damit alle Sachen, die da noch unter dem Deckel sind, rauskommen, bevor er richtig angefangen hat und dass man es ihm nicht anlässt. Also wird wahrscheinlich noch einiges passieren. Machen wir kurz Werbung und reden dann über die SRG.
Liebe Unternehmer, ist Ihr Geschäftsjahr 2020 in Gefahr? Das muss es nicht. Bisnode hilft Ihnen durch die Krise. Wir verschaffen Ihnen die nötigen Business-Kontakte und Leads mit Smart Data Analytics. Also keine Panik. Alle Infos unter bisnode.ch.
In der SRG, vor allem in der Westschweiz, eine grosse Untersuchung wegen sexueller Belästigung, die immer grösser geworden ist. Monatelang ist untersucht worden. 200 Beschwerden liegen unter anderem vor dort. Der Gilles Marchand, der ja lang Chef war in Genf, hat offenbar nicht reagiert, weil das jahrelang dort schon bekannt war. Und die Frage ist, ist er dann noch tragbar in der heutigen Zeit? Und ich glaube, entscheidend für das, Markus, ist unsere Medienministerin Simonetta Sommaruga. Und ich tippe, als Frau, die sich da in diesem Bereich profilieren will, wird sie auf eine harte Entscheidung pochen und dass der Marsch schon gehen wird. Was ist deine Meinung?
Meinst du wirklich? Das überrascht mich nicht, das glaube ich jetzt nicht. Habe ich nicht das Gefühl. Also, das fände ich jetzt sehr, sehr mutig von der Simonetta Sommaruga. Das trauere fast nicht zu. Aber kann sein, dass du recht hast, aber erstens möchte ich zuerst einmal den Bericht sehen, oder? Ich meine, es ist jetzt auch wieder, das ist ja eigentlich langsam, geht das einfach nicht mehr. Wir haben da die ganze Zeit irgendwie eben Untersuchungen, die dann laufen, monatelang, und bevor überhaupt die Untersuchung abgeschlossen ist, jetzt wird es diese Woche dann informiert, dann muss man mal schauen, was das wirklich passiert ist, und du hast es richtig gesagt, es sind so viele Beschwerden eingegangen, jetzt hat man die sicher alle geprüft, und dann sieht man es ja ganz, ganz klar, hat jetzt der Marchand wirklich Zeug gewusst, wo er hätte sollen sofort irgendwie Massnahmen ergreifen, oder hat das eben nicht gewusst oder hat er sogar zugedeckt. Das sehen wir ja dann alles. Aber bevor der Bericht raus ist, habe ich jetzt noch kein Gefühl, ehrlich gesagt. Und ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, jetzt wegen der Sommaruga, es ist ein Rechtsrisiko, jetzt einen Marschall zu ersetzen. Es ist ein ziemliches Risiko.
Ja, die Frage ist,
weil Wappler ist nicht bereit für diesen Job. Sie hat im Prinzip noch viel zu tun als sonst, oder?
Ich sehe das ein bisschen anders. Also, als Nachfolgerin ist ja Nathalie Wappler gesetzt, SRF-Direktorin, seit 2 Jahren. Wäre sehr elegant für sie. Dann müsste sie für ihre bisherigen Handlungen oder besser Nichthandlungen keine Verantwortung übernehmen nach 2 Jahren. Sie ist schon beim Mitteldeutschen Rundfunk, wo sie vorher war, nach 2 Jahren gegangen und hat sogar in einem Interview gesagt, ich habe nichts erreicht. Und wenn man jetzt schaut, was hat sie Positives gemacht im Programm? Sie hat die Sendung gekillt.
Klar, ja, Schawinski hat sie natürlich gekillt, absolut.
Durch eine viel bessere Sendung ist das ersetzt worden.
Der beste Quotenbringer hat sie umgebracht und dafür jetzt die Edith. Das darfst jetzt du alles nicht sagen, da bist du ein bisschen befangen, aber ich sage es jetzt.
Nein, nur ein bisschen.
Katastrophalen Entscheid. Aber genau. also da hast du recht, die Bilanz ist katastrophal und es würde eigentlich passen, wenn sie jetzt weitergehen würde. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, nein, das können sie nicht machen.
Ich glaube, man muss vielleicht noch erwähnen, andere programmliche Leistung, also einen schlechten Schweizer Tatort, hat sie noch einen schlechteren gemacht, mit 2 weiblichen Ermittlerinnen und einer weiblichen Regisseurin. Und das ist auch festzuhalten, dass in der Corona-Ausnahmesituation, wo man ein Jahr hat, hat man kreativ nichts gemacht, sondern hat einfach Business as usual weitergemacht. Aber das ist ja nicht eigentlich das, was sie im Fokus hat. Sie hat ja Projekt 2024, dort soll alles anders und besser werden. Und wenn sie vorher weg ist, ja, dann muss sie den Beweis nicht antreten.
Das stimmt, aber gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass sie das macht. Also jetzt hat sie eben, das ist eine riesen Reform vorhaben und das muss sie jetzt fertig führen und da habe ich das Gefühl, hat sie die Ehrgeiz. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie darauf hofft, dass sie jetzt da sofort weg kann. Glaube ich, wäre nicht so eine gute Idee. Aber eben bei der Sommaruga, nachher haben sie wieder ein Problem, wer wird Nachfolger oder Nachfolgerin bei der Nathalie Wappler.
Das ist ja klar.
Ich glaube, wenn jetzt ganz ehrlich...
Susanne Wille, ist doch logisch.
Ja gut, aber hey, hallo. Bricht, ja, aber die hat jetzt auch noch nichts. Also die hat jetzt, die ist noch nicht lang. Also da weiss man auch nicht, ob sie es kann oder nicht. Das ist auch noch offen.
Aber ist das ein Nachteil in der SRG? Ja, mit Nathalie Wappler, wie gesagt, hat im Mitteldeutschen Rundfunk nach eigenen Aussagen nichts erreicht. Und das ist dann ja doch... genügend war, um gewählt zu werden, weil sie die einzige weibliche Kandidatin war.
Das stimmt, aber du siehst mein Argument. Ich glaube, wenn sie jetzt den Marchand lässt gehen, zum Aruga, dann hat sie eine destabilisierte SRG, dann kommt das nicht mehr, dann kommt er nicht mehr zur Ruhe. Und da glaube ich, hat sie jetzt nicht das Interesse.
Weil,
vielleicht hast du vollkommen recht, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen noch an dem Bericht. Also wenn der Bericht eben den Marchand irgendwie kann belasten kann, dann glaube ich auch, dann ist klar, dann wird zum Aruga handeln. Wenn er aber ein bisschen entlastet wird, dann glaube ich nicht, dass sie den Hosenlupf will.
Es ist immerhin eine lang rausgeschobene, offenbar sehr detaillierte Bericht, nicht so wie bei der Tamedia, wo man es ein bisschen formal machen will, aber nichts Richtiges eigentlich angezeigt hat im ähnlichen Bereich sexueller Belästigung. Und ich nehme an, es kommt so.
Aber hast du da Informationen, dass du da so sicher bist, oder ist jetzt das auch...
Gang du mal davon aus, dass ich immer besser informiert bin als du.
Nein, das kann ich nicht. Aber vielleicht Thema Essen geht schon. Aber sonst, nein, glaube ich nicht.
Okay, ist gut. Also, jetzt wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Dir alles Gute in dieser Woche, gell? Ja. Bleib gesund. Du bist noch nicht in deiner Risikogruppe, aber bleib trotzdem gesund.
Ich werde immer älter. Ich bin bald in der Risikogruppe, wenn es so weitergeht.
Du bist schon in der Risikogruppe, hast du noch nicht gemerkt.
Genau.
Okay, also, die Sendung gibt es wieder am nächsten Montag. Jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.